Weil wenn ich an die früheren Zeiten erinnere, wo ich schon mit Ende 20 Geschäftsführerin von einer Werbeagentur war und dann in Bankgespräche musste und so weiter, wie habe ich mich denn da verhalten? Ja, da habe ich mich hart und streng und laut und ich habe mich größer gemacht. Ich wollte genauso wahrgenommen werden wie alle anderen. Ganz normal, glaube ich, wie man das als junger, unreifer Mensch macht. Und das hat sich natürlich deutlich verändert mit Erfahrung. Und was ich jetzt heute halt sehe, ist, dass dieses, ich nenne das jetzt extra mal, das liebevolle Miteinander, also dieses auf Herzensebene verbunden sein. Jetzt kann man sagen, oh Gott, jetzt geht's in die Spiri-Ecke. Aber das meine ich wirklich ernst. Ja? Ich mag meine Leute. Meine Leute liegen mir am Herzen. Das ist wirklich, also die Metapher stimmt da. Das ist nicht nur eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Ich denke über die nach und es ist mir wichtig, dass es denen gut geht. Und diese Komponente, dieses, ich möchte, dass es meinen Leuten gut geht, das ist immer wichtiger und wichtiger geworden. Und ich glaube, da kommt eine weibliche Qualität rein. Die habe ich als junge weibliche Führungskraft, habe ich die nicht ausgelebt. Ich wusste gar nicht, wie ich da hinkomme. Ja, ich war so beschäftigt damit, dass ich mir als stark gesehen werde. Das brauche ich heute nicht mehr. Heute weiß ich das, was ich kann und habe sehr viel Erfahrung. Und heute ist es so, dass ich wirklich auch das Herz sprechen lassen kann.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Gästin heute ist eine Frau, die von sich selber sagt, ihr berufliches Leben bestehe aus viel Design, viel Marke und viel Kommunikation. Und ich würde noch hinzufügen, es besteht auch aus ganz viel Führung. Und sie wird uns hoffentlich gleich selber erzählen, welche Zusammenhänge es zwischen diesen ganzen Themen gibt und wie es ihr bei ihrer Führungsarbeit geht. Und ich freue mich, dass sie hier ist und sage herzlich willkommen, Ulrike Suhr.
Ja, vielen Dank, Christiane. Vielen Dank auch für die Einladung.
Danke, dass du sie angenommen hast. Ulrike, ich sagte eben schon, du bist Führungskraft und das seit vielen, vielen Jahren allein bei deinem aktuellen Unternehmen CGI. Es gehört zu den größten Unternehmen für Business Consulting. Bist du seit 2009 Direktor strategisches Marketing und Kommunikation. Klangvoller Titel. Aber auch vorher hattest du verschiedene Führungspositionen inne. Du warst zum Beispiel Geschäftsführerin bei Marketingberatungen, bei einer Design- und Werbeagenturen. Und fachlich ist dein Zuhause sowohl das Design als auch das Marketing. Und du wirst uns gleich selbst erzählen, welchen Weg du dahin genommen hast. Aber bevor du erzählst, was dich dahin geführt hat, wo du heute bist, hast du heute schon was designt?
Na klar, habe ich heute schon was designt.
Okay.
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich jeden Morgen mit einem Farbklecks beginne. Das heißt also, ich gehe hier an mein kleines Tischchen, an meinem Büro, nehme einen Pinsel und spüre hinein, welche Farbe zu dem heutigen Tag passen möge. Und dann mache ich einen Farbklecks. Und so fühlt sich die ganzen Tage im Jahr mit vielen, vielen Farbklecksen. Und meistens schreibe ich noch ganz kurz dazu, was passiert ist. Zum Beispiel, ich habe einen Workshop gemacht oder ich habe irgendwie am Wochenende meine Mutter besucht oder irgendwie sowas, wo ich dann so ein bisschen zuordnen kann, welche Farbe da auch im Spiel war. Ja, und das ist für mich so ein ganz kleiner meditativer Moment, wo ich mich, kommen wir bestimmt nachher noch zu, du wirst es sicherlich ansprechen, von der Intuition leiten lasse und gucke, was da einfach passiert. Also manchmal ist man ja eine Zeit lang traurig oder so, aber oft ist es nicht so, dass ich jetzt dunkle Farben nehme, wenn ich traurig bin. Das ist manchmal ganz überraschend, was da rauskommt.
Sehr cool. Ja, sag mal, also jetzt ärgert es mich ja, dass wir keinen Videocast haben. Ich würde sagen, zeig her.
So sieht das aus.
Ach cool, du machst es in ein Buch tatsächlich.
Ja, genau. Ich mache das in einem Buch und führe quasi Buch über das Jahr.
Total tolle Idee. Wahnsinn. Also worauf ich dann bitte auch zurückkommen möchte, ist, inwieweit du das zum Beispiel nutzt, wenn du mit einem Team arbeitest, weil das ist ja wirklich ein super Check-in in den Tag oder auch Check-out, je nachdem, wenn man es macht. Klasse Idee. An dieser Stelle schon mal danke fürs Teilen.
Gute Vorlage.
Ja, wirklich. Also nach diesem Designstück was du da gerade in deinen Händen gehalten hast? Die tatsächlich erste Frage. Wer oder was hat dich denn in die Position geführt, in die Führungsposition geführt, in der du heute bist, Ulrike?
Ich finde diese Frage, die du stellst, sehr interessant, weil das ist ja eine Frage, die man sich normalerweise im Alltag nicht stellt. Ja, man ist da irgendwie gelandet. Und
das ist die Antwort, die ich oft höre.
Ja, und man überlegt halt, wie war das denn eigentlich? Und als ich mich so ein bisschen zurückerinnert habe, wie das Ganze losging, kann ich ganz klar sagen, mein Vater. Also das ist sicherlich die Rolle, die Position, die mich am stärksten geprägt hat, um überhaupt in diese Führung hineinzugehen. Das Ganze begann damit, dass mein Vater, da kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal zu diesem männlichen und weiblichen Prinzip. Mein Vater nannte mich Christian, ich sollte ein Christian werden. Und ich bin dann aber eine Ulrike geworden. Und das ist aber eigentlich das Sinnbild für meine gesamte Erziehung gewesen oder nicht für die Erziehung, die ich genossen habe, weil ich tatsächlich erzogen wurde wie ein Junge. Und ich wollte auch ein Junge sein, weil dann wusste ich, dass ich meinem Vater gefalle. Ich habe auch noch zwei Schwestern und irgendwie ist das sehr ähnlich bei uns gewesen. Das heißt also dieses, ja so, sag ich mal, was man auch männlichen Attributen zuschreibt, ne, also Ziele setzen, durchgreifen, Zähne zusammenbeißen, all diese Dinge, das wurde eigentlich relativ gut vorgelebt von meinem Vater und aber auch gewünscht. Das ist also auf jeden Fall was, wo ich sagen kann, der hat mich also bis heute eigentlich geprägt, war sehr streng, aber auch war sehr unterstützend gewesen. Und das Zweite ist absolute Neugier. Neugier auf das Leben, Neugier auf Formen, auf Farben, auf Gerüche, auf wie hängt denn das eigentlich alles zusammen? Wie funktioniert eigentlich Leben überhaupt? Und gab Zeiten, da bin ich abends ins klassische Konzert und am nächsten Tag bin ich irgendwie in ein Heavy-Metal-Konzert gegangen. Oder also die Extreme haben mich eigentlich immer angezogen, einfach um das Erleben und das Erforschen willens. Ich glaube, das ist auch bis heute so geblieben. Und das ist so ein gewisser Freigeist, der da irgendwie drin ist. Also diese Lust auf, ja, wie geht das? Ja, kann man das noch anders machen? Lass uns das mal probieren. Kenne ich noch gar nicht. Und der dritte Punkt, und das hat auch so ein bisschen was mit meinem Vater tatsächlich zu tun, ist, und das fand ich auch ganz spannend in der Vorbereitung dieses Gespräches, ist tatsächlich Wut.
Wut?
Ja, Wut. Das heißt also diese Ambivalenz zwischen diesem sehr strengen Elternhaus und diesen strengen Regeln und diesem Erwartungen erfüllen und diesem absoluten Freigeist in mir hat oft zu einer echten Revolte geführt, meinem Vater gegenüber, die ich dann meinte, nicht nur für mich ausfechten zu müssen, sondern für alle vier Frauen in dieser Familie. Da entstand eine unheimliche Kraft, die, wenn man das so auf einen Satz konzentrieren würde, würde man sagen, den zeige ich's. Oder ja, personenbezogen, dir zeige ich's. Mhm. Und das ist, man kann es vielleicht zusammenfassen, Ehrgeiz oder weiterkommen wollen. Also es hatte immer eine Ladung irgendwie. Mhm. Und diese Ladung, die hat mich dann auch einfach auch oft auf Bühnen stehen lassen oder vor Manager stehen lassen als junge Führungskraft. Wohl wissentlich, dass ich vielleicht angreifbar bin oder vielleicht nicht alles auf dem Kasten habe. Aber das war einfach eine Mordskraft, die mich da irgendwie immer so aufrichten hat lassen und sagen, dir zeige ich es. Und ich glaube, das sind so diese Faktoren, Neugier, Wut und tatsächlich diese starke Rolle von einer männlichen Führungsperson als Vorbild.
Wahnsinn. Es sind jetzt so viele Fäden, an denen ich ansetzen kann und ich muss aufpassen, dass jetzt hier draus nicht so eine Selbsthilfenummer wird, weil also das am Rande als kleiner Exkurs. Ich sollte auch ein Christian werden. Man war sich ganz sicher.
Super.
Und bei mir wurde dann Christiane draus. Im Gegensatz zu dir habe ich aber wirklich eine typische Mädchenerziehung genossen. Ich habe nämlich einen älteren Bruder. Das heißt, der war schon da und ich bin komplett als Mädchen erzogen. Mit allem, was dazu gehört in dieser Generation Kindheit der 70er Jahre. Ich finde es spannend an den Punkten, die du gerade genannt hast, um zu dir zurückzukehren, dass du das Erste, was du beschreibst, dass du sagst, es gibt Menschen, die dich dahin gebracht haben. Das ist was, was viele Leute sagen, wenn ich mit ihnen über ihren Weg spreche, dass es andere Führungspersönlichkeiten gab, die sie in Führung gebracht haben. Und du hast es gerade so ähnlich formuliert. Inwiefern würdest du denn sagen, war dein Vater eine Führungsperson, die dich auf diesen Weg gesetzt hat? Also war das dann allein die Revolte oder was hat da noch eine Rolle gespielt?
Erstmal ja, das war natürlich, wie gesagt, mein Vater. Aber es war nicht allein die Revolte. Es war, glaube ich, auch dieses ganz starke Gefühl von Orientierung zu bekommen. Also was mein Vater gesagt hat, das sollte auch gemacht werden. Und es gibt natürlich dieses, das will ich nicht als Kind. Ja, ich will mein eigenes Ding machen. Ich bin doch hier die Kreative und die sich die Welt selbst erschafft. Das will ich auch leben. Aber es gab natürlich immer eine ganz große Klarheit. Wo entwickelt sich diese Familie hin? Welche Regeln haben wir? Wie soll ich mich verhalten? Und natürlich neben dieser Orientierung auch ein ganz starkes Gehaltenwerden. Na, also wenn ich irgendwas nicht gut gemacht habe, wusste ich, meine Eltern, ich möchte meine Mutter auch ausdrücklich mit einbeziehen, waren immer da. Also das war egal, was für ein Mist ich gemacht habe. Und das ist auch so mein Verständnis als Führungskraft heute tatsächlich. Nur weil jemand einen Fehler macht oder es nicht gut macht, heißt das ja nicht, dass ich ein Problem mit der Person habe. Ich bin immer noch da und unterstütze diesen Menschen ja, auf seinem weiteren Weg. Mhm. Und ich glaube, das waren die positiven Dinge. Und vielleicht noch als drittes, wenn du etwas willst, Rieke heiße ich zu Hause, wenn du etwas willst, Rieke, dann kämpf dafür. Also dieses, dann schaffst du das auch. Also es war immer ein unglaublicher Glaube an mich, dass ich das auch irgendwie hinkriege. Also vielleicht war mehr als ich selber, aber ja, also das sehr viele toll. Positive Eigenschaften,
ja.
Die natürlich im Gegensatz zu diesem Druck,
ja.
Ne, den ich dann auch wirklich lange Zeit in meinem Elternhaus empfunden habe, also die positiven Eigenschaften haben natürlich absolut überwogen, ganz klar. Mhm.
Ich finde es toll, dass du das so sagen kannst und dass du für dich auch dieses Resümee ziehen kannst, denn häufig ist ja so ein strenges Elternhaus, wie du es auch selber genannt hast, tatsächlich was, was erstmal Druck erzeugt, aber dass du genau das erleben konntest, dass du gehalten wirst, dass du ankommen darfst und dass dir etwas zugetraut wird und da andere an dich glauben. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass man zu einer starken Person werden kann und dann auch tatsächlich vielleicht sogar durch diese Stärke leichter in Führung gehen kann. Auf jeden Fall finde ich es eins jetzt in diesen ersten Minuten schon total deutlich geworden, wie sehr Führung etwas mit uns als Menschen und als Person zu tun hat und dass wir so, wie wir geprägt sind, das in aller Regel auch mitnehmen in unsere Führungsarbeit, mal mehr oder weniger bewusst. Ja, bei dir jetzt sehr bewusst, so wie du das reflektiert hast. Aber ganz oft schlägt was zu. Und du hast ja schon einen Bogen geschlagen und hast gesagt, das, was das mit dir gemacht hat, ne, das hat auch in Teilen Wut ausgelöst. Ja. Diese Ambivalenz zwischen Freigeist sein und auf der anderen Seite aber Erwartungen entsprechen müssen, Leistungen bringen zu müssen. Wie ist es dann gewesen, als du in deine erste Führungsposition gegangen bist? Was von dem, was du so aus deinem Elternhaus mitgekriegt, vielleicht auch mit reingelegt, aufgelegt bekommen hast, hat sich denn dann bewahrheitet, wiedergefunden und was war vielleicht auch ganz anders?
Es war insofern anders, dass natürlich ich keine Beschränkungen bekommen habe, wie etwas sein muss. Natürlich gab es Regeln auch in dem Unternehmen, aber eigentlich war es eine grüne Wiese. Hm. Ja, und diese grüne Wiese war dann ja mach mal oder ja, wenn du meinst, dass das nicht so funktioniert, mein erster Chef, der hat dann gesagt, ja, wenn du glaubst, dass das nicht so geht, dann mach halt einen anderen Vorschlag. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich so umgesetzt. Und dann kam der nächste Vorschlag und dann habe ich irgendwann gesagt, du, also ich war zu der damaligen Zeit Grafikdesigner, so wie du die Briefings entgegennimmst, das kann man doch irgendwie ein bisschen besser lösen. Dann hat er zu mir gesagt, dann geh du doch selber hin. Und dann habe ich das auch gemacht. Und so bin ich also vom Grafikdesigner zum Kontakter, hätte man heute oder würde man damals sagen, zum Berater. Und irgendwann habe ich gesagt, so wie der Laden hier läuft, das kann man doch auch noch besser haben. Und dann bin ich ja mein Geschäftsführer geworden. Weil ich gesagt habe, also diese Prozesse, die Abläufe, also das ist irgendwie, es geht schneller, das geht einfacher. Und ich glaube, diese Freiheit, die hatte ich natürlich zu Hause nicht. Mhm. Denn es musste natürlich so laufen, wie das auch gewollt wurde, von vor allen Dingen von meinen Eltern. Und da hatte ich mich unterzuordnen. Und ich konnte nur in meinem kleinen eigenen Bereichen, in meinem, sag ich mal, Kreativität oder mein Theaterengagements oder was ich damals gemacht habe, da konnte ich natürlich kreativ sein, aber nicht umfassend. Und das war im Job natürlich anders, ja.
Wie ist es dir gelungen, dass du diese Freiheit, die du hattest, tatsächlich als eine Chance verstanden hast und sie nutzen konntest? Ich kenne nämlich viele Führungskräfte, die, ich sag mal, in der Theorie einen sehr großen Gestaltungsspielraum haben und das als Belastung erleben, weil sie ins Schwimmen geraten und weil sie sagen, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll und ob es nicht vielleicht doch geheime Erwartungen gibt oder ich hätte eigentlich viel lieber einen klaren Rahmen oder irgendwelche Richtlinien, an denen ich mich orientieren kann. Wie war das bei dir?
Also ich glaube, der erste Punkt erstmal war es eine unglaubliche Dankbarkeit und Freude für diesen Raum. Ja, und je größer dieser Raum war, desto mehr Freude habe ich eigentlich entwickelt. Natürlich gab es Momente, auch als junge weibliche Führungskraft, wo es auch manchmal so Situationen gab, wo ich dachte, oh je, was traust du dir hier eigentlich zu? Und kannst du das überhaupt? Also es gab schon auch Zweifel, ja, ganz ohne Zweifel, es gab Zweifel. Aber eigentlich war es eher so diese Lust, diesen Raum zu füllen. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wenn man Designer ist, man steht ja auch vor einem weißen Blatt Papier oder als Künstler oder vor einer Leinwand und dann gilt es, diesen Raum zu füllen. Und in diesem Prozess, diese Räume zu füllen, war auch immer ganz viel Intuition und Gespür dabei. Also es war nicht nur reines Kognitives oder reines über den Kopf befüllen. Ja, was muss da jetzt rein, welche Prozesse, nach welchem Schritt gehen wir vor, sondern ich habe ganz viel auch aus dem Bauch gemacht. Und also ich glaube, ich habe viel beobachtet und habe dann durch meinen, das glaube ich, ein großer Vorteil für mich immer gewesen, durch mein visuelles Vorstellungsvermögen, konnte ich mir das immer ausmalen, in Anführungsstrichen. Ja, ich konnte mir das vorstellen. Ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. Aber ich hatte irgendwie so eine Idee, wie der Raum sich füllt. Ja, also ich habe das nie als Belastung gefunden, sondern eigentlich immer als Bereicherung.
Also keine Angst vom weißen Blatt Papier.
Nee,
sondern
tatsächlich nicht.
Im Gegenteil, Spielwiese.
Ja.
Womit aber auch noch einmal deutlich wird, wie hilfreich es ist, Bilder entwickeln zu können von dem, was sein kann. Du hast jetzt tatsächlich die Intuition schon mehrfach angesprochen. Wie findest du Zugang dazu, zu deiner Intuition? Also wie meldet sich die bei dir?
Meistens dann, wenn ich nicht danach suche. Das ist die kurze Antwort.
Okay, warte mal. Also spricht sie, sitzt sie im Magen und rührt rum, klopft sie im Kopf? Also was macht denn deine Intuition so?
Ja, also das ist relativ leicht zu beantworten. Meine Intuition zeigt mir Bilder.
Auch da wieder.
Ja, das heißt also, ich jetzt mal einfach so eine Situation. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, fahre mit meinem Auto hier in Richtung Frankfurt und dann gucke ich in den Himmel und dann sehe ich irgendwie einen Sonnenstrahl, wie der so durch die Wolken bricht. Und in dem Moment, in dem ich sehe, dass wie dieser Strahl etwas durchbricht, verbinde ich das mit einem, Mensch, da könnte man doch irgendwie so einen Durchbruch, da braucht es einen Durchbruch bei dieser einen Aufgabe. Wie kriege ich denn diesen Durchbruch hin? Und dann kommt das nächste Bild. Ja, und dann kommt wieder ein Bild und dann kommt wieder ein Bild. Und es ist eigentlich fast, als ob ich so einen kleinen Film kreiere, indem ich mich von einem Bild zum nächsten durchziehen lasse, so würde ich das fast sagen, um dann zu irgendwie, ich habe eine Idee. Also aus diesen vielen Bildern kommt dann eine Idee. Also Leute, dann gehe ich zu meinem Team und sage, so, ich würde das jetzt so und so und so machen. Wie findet ihr das? Und dann kommen die gerade eben.
Und wie finden die das?
Gerade eben passiert. Also das könntest du eigentlich nochmal überarbeiten. Es ist vom Ansatz nicht schlecht, aber in der Ausführung gibt es auf die mir das Bedarf. Na gut, okay.
Weiß dein Team, wie du zu diesen Ideen kommst?
Ich glaube nicht.
Nee. Jetzt wissen sie es.
Ja. Ja. Und es gibt noch sowas Zweites, das habe ich aber erst in den reiferen Jahren entwickelt. Ich nutze den Begriff Ahnung dafür. Hm. Ich sage immer, ich habe so eine Ahnung, wo es hingeht. Also ich komme noch aus einer Zeit, wo man damals 3-Jahrespläne, 4-Jahrespläne gemacht hat. Heute kriegt man ja noch nicht mal Jahrespläne hin oder bekommt einen Jahresplan, der dann aber nur so eine grobe Orientierung ist. Und damals habe ich wirklich gesagt, in einem Jahr möchte ich das oder in 3 Jahren möchte ich da und da sein. Und das hat mir irgendwie immer so geholfen, mich dahin zu entwickeln. heute formuliere ich das als Ahnung. Also wie soll sich zum Beispiel mein Marketing-Team in den kommenden Jahren entwickeln? Ich habe da eine Ahnung, ich habe da ein Gefühl, aber ich mache es nicht mehr wie früher, dass ich da eine Zahl dahinter setze oder eine Teamgröße oder Skillprofile oder irgend oder ein Outcome oder so, sondern ich sage einfach, das ist die Richtung, die wir gehen müssen. Und das hat sich gerade, also jetzt in den reiferen Jahren, als super entspannt für mich abbilden können, weil ich mir dann nicht den Druck machte, oh, das hast du jetzt wieder nicht erreicht, Ulrike. Also es war jetzt nichts, ja. Mhm. Oder, ah ja, da ist ja das und das dazwischen gekommen, das habe ich nicht. Weil ich gehe ja einen Weg. Mhm. Ich weiß ja nur, wo es hingeht, ja, wo die Richtung ist. Und solange ich in diese Richtung mich entwickle, fügen sich dann natürlich auch oft Sachen.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht. Und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Ich würde dieses Ahnungsding gerne noch einen Moment verfolgen, aber ich muss einmal ganz kurz zurückspulen, weil eine Frage brennt mir noch, was deine Intuition angeht unter den Nägeln. Also wenn deine Intuition in Bildern zu dir spricht und da ein Film abläuft, den du dann mit anderen teilst, schaltet sich bei dir vielleicht auch die Stimme deines Verstandes ein und fängt an zu diskutieren? Ich frage für einen Freund.
Ja, da glaube ich, das ist keine leichte Frage oder andersrum, da gibt es keine leichte oder schnelle Antwort drauf. Weil ich glaube, das gibt es verschiedene Ebenen. Natürlich gibt es einen beobachtenden Verstand. Ja, der, ich bleibe jetzt mal bei dem Sonnenstrahl durch die Wolken und daraus ergibt sich was. Der beobachtende Verstand bewertet ja in dem Moment, in dem ich dieses Bild präsentiert bekomme, bewertet er das. Mhm. Schöner Strahl, heller Strahl, was weiß ich was, ja. Oder wenn die zwei, drei Bilder hintereinander zusammenpassen, super Idee, blöde Idee, das, ja, so. Das heißt, da gibt es immer irgendeine Bewertung. Und ich glaube, solange diese Bewertung einfach mitläuft, ist das nur eine Stimme, so wie ein Radio, was einfach hinten läuft. Mhm. Wenn diese Stimme laut wird, also dann die Ego-Stimme wird und mir erzählt, dass ich eigentlich keine Ahnung davon habe, was ich da gerade mache, dann wird's schwierig. Mhm. Ja, und dann glaube ich, braucht es eine hohe Selbstreflexion und auch eine gute Kenntnis von sich selber zu erkennen, oh, das ist jetzt Ego, das lassen wir jetzt mal einfach an der Seite, höre ich jetzt nicht zu oder höre ich mir später an oder was auch immer. Meistens ist es tatsächlich so, höre ich jetzt nicht zu, damit ich diesen kreativen Prozess weiter am Laufen halten kann. Mhm. Ja, aber da braucht es natürlich eine hohe Reflexionsfähigkeit. Ja, also du musst unterscheiden können, ist es jetzt nur einfach, sag ich mal, ein blödes Gequatsche? Oder ist es tatsächlich etwas, was mich auch hindert, etwas weiterzumachen? Und ich glaube, das Kriterium für Hindern, vielleicht würdest du das jetzt fragen wollen, ist Emotion. Ja, was sonst? Ja, sobald es emotional wird, ist es dann etwas, wo du sagst, ah, da folge ich jetzt mal gerade nicht. Hm. War das eine ordentliche Antwort, oder?
Das war eine super Antwort. Okay. Ja, es war wirklich eine super Antwort, weil es mir zeigt, wie wichtig die Selbstreflexion ist und wie wichtig es tatsächlich ist, sich selber und seinen eigenen Aussagen, egal ob man die jetzt ausspricht oder ob man sie nur denkt oder in sich spürt, dass man denen zuhört und die klar bekommt, sodass man auch diese Stimmen, die man da in sich hört, sortieren kann. Also welche Stimme ist das gerade? Ist das mein Ego? Ist das mein Verstand? Ist das meine Intuition? Ist es mein Vater oder bei mir meine Mutter, die da manchmal auch durch mich spricht plötzlich, wo ich merke, oh Gott, das bin ja gar nicht ich, die da redet. Es redet meine Mutter. Also genau dieses Trennen der Stimmen oder spirituell Scheiden der Geister, ja, das ist, finde ich, eine wichtige Fähigkeit, um sauber zu bleiben. dann auch im Verhalten gegenüber anderen und eben bei dir dann vielleicht vorgeschaltet, was präsentierst du dann deinem Team und was nicht?
Ja, genau.
Inklusive des Hintergrunds, wie bist du drauf gekommen, falls ich doch mal jemand danach fragen sollte. Ja, wie gesagt, ich fände es spannend, mal zu hören, was dein Team dazu sagt, wenn du sagst, also diese Idee, die ich euch jetzt gerade präsentiere, ist das Ergebnis einer Diskussion zwischen bam, 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 meinem inneren Team, was da miteinander plaudert. Nein, aber nochmal, diese Selbstreflexion und das Klarhaben von Stimmen, die man hört, von Aussagen, von Gedanken, die man hegt, die einzusortieren und sie in ihrer Bedeutung auch irgendwo einzuordnen, das finde ich total wichtig. Du hattest es vorher, bevor ich dich jetzt hierhin gelenkt habe, von der Ahnung. Also, du hast gesagt, wenn du nach vorne blickst, dann denkst du nicht mehr in 3-Jahresplänen oder Jahresplänen, sondern du sprichst von der Ahnung. Und du zürst es dann auch gar nicht unbedingt in Zahlen fest oder mit irgendwelchen Indikatoren. Wie kommt das in einem Umfeld an? Ich sage das jetzt ganz bewusst, was ja überwiegend männlich dominiert ist. Und was, unterstelle ich jetzt mal, ich bediene das Klischee, es vielleicht gar nicht so mit Ahnungen hat, sondern lieber mit Zahlen, die man schön ausrechnen kann und überprüfen kann.
Ich bleibe auch im Klischee. Es gibt die weibliche Ahnung und es gibt den männlichen Marketingplan, der mit ganz vielen KPIs gefüllt ist, Zeitplänen und Ähnlichem. Mhm. Die rationale Ebene gibt es. Ja, wir haben Pläne, wir machen Pläne, wir überlegen uns in einem Jahr, was wir erreichen wollen, welche Messen wir besuchen, welche Kampagnen wir machen, das machen wir. Mhm. Und es zeigt sich aber, dass wir vieles von dem im Laufe des Jahres ändern müssen, nicht machen. Das ist auf einer sehr operativen Ebene auch in Ordnung. Mhm. Da ist natürlich auch immer Strategie drin. Ne? Wenn wir jetzt sagen, ein Jahr möchten wir im Markt für künstliche Intelligenz gesehen werden als einer der, sage ich mal, besten Player in Deutschland, dann macht man eine Kampagne zu künstlicher Intelligenz. Das ist relativ simpel. Mhm. Und dann steht das irgendwo im Marketingplan drin, also harte Fakten. Und dann kann man sagen, was tun wir dafür? Und das ist A, B, C, D. Mhm. Diese Ebene gibt es natürlich. Die Ahnung,
und die bedienst du auch.
Die bediene ich. Die muss ich auch bedienen. Ja. Ja. Und dagegen stehen ja Kosten. Da steht ein Budget daneben, da stehen Ressourcen daneben. Also das ist ganz klar. Das ist Teil, sage ich mal, der Erwartung und ist Teil des Jobs, das zu liefern. Und es ist auch notwendig als Orientierung. Ja? Also es hat auch nichts mit männlich und weiblich in dem Fall zu tun, sondern einfach, damit jeder weiß, aha, da so werden die Ressourcen eingesetzt, so für werden die Gelder ausgegeben und das ist das, was am Ende rauskommen soll. Die Ahnung ist noch eine andere Dimension. Die Ahnung geht ja über Jahre hinaus. Und dadurch, dass wir keine Jahrespläne mehr, muss man sagen, machen, einfach weil das Geschäft sich verändert hat, ist es so, dass die Entwicklung des Teams und die Bedeutung meines Teams oder der Fähigkeiten oder der Themen oder die Art der Zusammenarbeit, das sind alles Sachen, die werden gar nicht beschrieben.
Mhm. Okay.
Ja, weil die einfach fließend sind. Also, wenn jetzt jemand gesagt hätte, Ulrike, zieh doch mal bitte eine zweite Führungsebene ein, dann hast du es leichter. Hat aber keiner gesagt. Mhm. Ja, also irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, das muss anders sein. Die Art, wie wir miteinander kommunizieren, die wir miteinander entwickeln, in diesem schnell verändernden Umfeld, ständig neue Technologien, ständig neue wirtschaftliche Themen, rauf, runter, quer, rechts, hoch. Das geht nicht mehr so, dass ich sage, Leute, so macht ihr das bitte, sondern das muss gemeinschaftlich entschieden werden. Also wie man ja auch immer sagt, in Transformationsprozessen macht die Betroffenen zu Beteiligten. Und dann war es völlig klar, dass da eine zweite Führungsebene eingezogen werden musste. Mhm. Also für mich ging das gar nicht anders. Und aus dieser zweiten Führungsebene ergeben sich jetzt wieder neue Dinge, wo sich schon abbildet in der Zukunft, dass auch das auch nur beschränkte Laufzeit hat, weil sich wieder etwas Neues ergibt. Wie bindet sich zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Agenten, die wir mit in der Zukunft, mit denen wir arbeiten werden, in eine Menschengruppe rein. Habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ja, also wie kann das sein, dass ich plötzlich nicht nur Menschen in meinem Team habe, sondern auch Agenten? Brauche ich dafür eine andere Struktur? Oder wie kommuniziert man dann miteinander? Das ist jetzt zwar noch in der Ferne, aber das zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Zusammenarbeit auch da wieder irgendwo einen Bruch bekommen, einen Bruch, aber eine, sag ich mal, eine andere Stufe erreichen wird, die wieder eine neue Betrachtung von Führung, aber auch vor allem von Zusammenarbeit bekommen wird, ganz klar. Und so gab es immer wieder diese Schritte, oder da hat niemand gesagt, mach dir mal einen Plan, wie die Zusammenarbeit mit Agenten in 3 Jahren aussieht. Nein. Mhm. Das, ja, man muss da irgendwie so ein, man muss da sich, also ich bin ja nur ich, sich so hinentwickeln und sagen, ja, okay, was braucht's dafür und wie könnte das sein? Und da kommen natürlich auch Ängste und Sorgen und Neues und kenne ich mich nicht aus und wie geht man damit um? Also das ist ja nicht nur, ich mache da mal eine neue Organisationsstruktur. Mhm. Und wir formulieren jetzt die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, anders. Dann können ja ganze Wertedimensionen sich verändern. Mhm. Und das meine ich mit Ahnung. Ich beschäftige mich also heute mit einer Zukunft, die noch gar nicht da ist und fächer die letztendlich auf in viele unterschiedliche Zukünfte. Und da bewege ich mich irgendwie so hin. Ist das ein bisschen kryptisch, oder?
Nee, ist es nicht. Ich find's tatsächlich nicht kryptisch. Also erstens für mich, das war eine wichtige Klarstellung, ja. Das eine ist, du bist auf der einen Seite tatsächlich von Zahlen und von einer ganz harten Planung nicht getrieben, aber damit arbeitest du. Absolut. Das ist ein Orientierungsding, was es auch braucht. Aber wenn es generell um Entwicklung geht, und zwar insbesondere um die Entwicklung von Strukturen und von Zusammenarbeit, dann ist es eher ein auf dem Weg sein,
ja,
und ein Wahrnehmen von Dingen, die sich vielleicht irgendwie abzeichnen, ja, von einer Zukunft, die ihren Schatten vorauswirft. Schatten, weiß nicht, klingt negativ. Also, die irgendwie ein Bild schon mal vorauswirft, sich irgendwie anfängt abzuzeichnen, wenn auch sehr schemenhaft.
Genau.
Und da versuchst du dich anzunähern, Schritt für Schritt, Stück für Stück und Dinge auszutesten. Und du hast gerade erwähnt, dass es da in Teilen auch um Dinge geht, wo du sagst, da habe ich gar keine Ahnung von und ich weiß gar nicht, wie gehst du dann mit solchen Ängsten um? Also ein Impuls wäre ja, nicht weiter hinzugucken auf diese Zukunft und so zu tun, als wäre sie nicht da. Aber das tust du ja offensichtlich nicht.
Die erste Antwort ist ganz klar, mit Mut Dinge ansprechen.
Mhm.
Ich habe jetzt gerade letzte Woche mit meinem Team ein Team-Meeting gehabt, da geht es um das Thema Resilienz und wie resilient sind wir als Team, als Organisation in Deutschland, also dass wir überhaupt ein Gefühl für das Thema Resilienz bekommen. Was sind denn da die Kriterien und so? Und dann hatten wir auch ein Meeting zum Thema Agentic AI, also Agenten, ja, wie arbeitet Marketing in Zukunft mit Agenten? Und klar, da habe ich mir vorher überlegt, ja, wenn du das jetzt bringst, dann sitzen bestimmt 3-4 Leute in deinem Team, schlucken und sagen, ja, Ulrike, da habe ich ja morgen keinen Job mehr.
Mhm.
Und das kann tatsächlich auch so sein. Und das wissen die auch. Aber das nicht anzusprechen und nicht gemeinschaftlich versuchen, Lösungen zu finden, vielleicht können die Leute, die dann übermorgen da nichts mehr machen, was anderes machen. Und vielleicht können die Leute, die das heute noch nicht können, sich dahin entwickeln. Das ist doch genau das, wie man die Angst nehmen kann. Ja, ich habe das ganz oft auch in anderen Themen gehabt, wo es dann heißt, ja, wir müssen vielleicht auch in eine Reduktion gehen. Ja, die Wirtschaft läuft im Moment nicht so. Und dann immer wieder zu sagen, ja, so sieht es jetzt aus. Erstmal schlucken, so ein Mist, ja. Und dann aber gucken, okay, was machen wir jetzt damit? Und ich habe eigentlich nur positive Reaktionen auf die Art und Weise, wie man dann damit umgeht, auch wenn es anspruchsvoll ist. Ganz klar.
Ja.
Das ist anspruchsvoll und da kommen auch eine Menge an Gefühlen und bei jedem unterschiedlich. Also du kannst da auch nicht das ganze Team abholen. Das geht nie, weil der eine blockt, der andere sagt, ja, komm, wird ja eh nicht kommen. Ja, und der andere sagt vielleicht, die andere sagt dann, oh je, ich bin jetzt so blockiert, ich weiß jetzt gar nichts mehr. Also man hat ja alle Varianten.
Mhm.
Also das eine ist direkt auszusprechen, das zu benennen, Angst zulassen zu dürfen, auch zu sagen, du darfst Angst haben, das ist in Ordnung. Und jetzt gucken wir uns aber mal genau an, wo die Angst steht. Was ist das für eine Angst? Und wie kann man da drauf reagieren?
Mhm.
Was würde dir jetzt helfen? Jetzt? Vielleicht nicht übermorgen. Ja, vielleicht ist es übermorgen, habe ich keine Lösung. Dann muss man sich trennen. Das gibt's immer, gab's immer. Aber jetzt im Moment können wir das machen. Und morgen können wir das machen. Und übermorgen schauen wir weiter.
Sehen wir dann. Hm. Ich bin echt nachdenklich, wenn ich dir zuhöre, weil Ich überlege, welchen Faden ich verfolge. Ich bleibe mal bei dem, du beschreibst die Emotionen deiner MitarbeiterInnen. Jetzt speziell die Angst in dieser Wandelsituation. Was heißt das, wenn wir mit KI-Agenten zusammenarbeiten? Was bedeutet das konkret für meinen Arbeitsplatz? Gibt es Emotionen, mit denen du besser klarkommst als mit anderen? Also kommst du mit der Angst von einem Mitarbeiter leichter klar als mit Wut? Oder viele Führungskräfte kommen an die Grenze, wenn ihnen jemand gegenüber sitzt, der weint, traurig ist. Also hast du eine Lieblingsemotion, also wenn du dir eine wünschen darfst?
Also meine Lieblingsemotion, liebe Christiane, ist Begeisterung.
Okay. Ja, okay.
Du wolltest auch
die
andere
die mal
Seite.
Raus.
Du wolltest die andere Seite. Nee, gibt es nicht. Ich habe, weil ich glaube, selber schon sehr lange, wenn man so will, auf dem Weg bin. Ich bin, habe auch einige traumatherapeutische Ausbildung oder habe viele Ausbildungen gemacht, ist für mich eigentlich jedes Gefühl willkommen. Ich glaube, das Einzige, was für mich schwierig ist, ist, wenn komplett zugemacht wird. Ja, ja, also wenn nicht hineingeschaut werden möchte. Das ist für mich, glaube ich, das Schwierigste. Aber das akzeptiere ich heute auch oder nehme ich auch an. Dann ist das so. Dann sagt die Person mir ein Nein. Da lasse ich dich nicht reingucken. Also ich bin ja auch kein Therapeut und ich bin auch kein Coach, wenn er der Chef. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Aber ist egal, ja, ob sich jemand schämt oder ob jemand Angst hat oder ob jemand krass aufgeregt ist, Lampenfieber oder auch einfach Angst um den Arbeitsplatz hat. Ja, es gibt ja viele Dimensionen, ist alles willkommen.
Ja, und dieses Zumachen, was du beschreibst, also auch das höre ich in Coachings oft von Führungskräften, dass sie das Gefühl haben, nicht ranzukommen an die Leute, ja, dass die dicht machen, dass sie so abrutschen. Und das hinterlässt dann bei den Führungsleuten ganz oft dieses Gefühl von Ohnmacht oder von Hilflosigkeit. Das fühlt sich, wenn man sich in so einer Gestalterrolle weiß, natürlich nicht ganz so schön an.
Ja.
Aber du begegnest dem mit Akzeptanz.
Ja, ist so. Und ich meine, ich habe ja auch Kinder. Und da ist es ja so, als Mutter und zusammen mit meinem Partner haben wir ja 6 Söhne, also als Patchwork. Da gibt es immer wieder Situationen, wo einer sagt, nö Mama, das teile ich nicht mit dir. Und das muss man einfach aushalten können, finde ich, als Mutter. Und dann zu warten, also einfach zu warten und immer wieder anzubieten, ich bin da. Mhm. Also das ist tatsächlich so eine Muttereigenschaft. Ich sag dir, ich bin da, wenn du reden willst, bin ich da, da kannst du auf mich zukommen. Und so ähnlich mache ich das auch bei meinen Mitarbeitenden. Oh. Wenn dann komplett zugemacht wird, bin ich da. Und wenn das Angebot nicht angenommen wird, habe ich auch. Ja, dann ist es auch so. Mhm. Dann ist es einfach so.
Es ist toll, dass du es akzeptieren kannst. Es erinnert mich an eine der letzten Folgen mit meiner Gästin Tamara Hussendörfer, die auch davon erzählt hat, wie sie sich in Akzeptanz übt. Und deren Trick ist es, dass sie versucht, den Fokus zu verschieben. Also, dass sie, wenn sie an irgendeiner Stelle merkt, die Situation ist, wie sie ist und sie kommt nicht weiter, dass sie dann versucht, den Blick dahin zu werfen, also wegzugucken von dem, was will ich jetzt eigentlich gerade und worum geht's mir hier und was ist eigentlich noch alles möglich? Also, was liegt neben dieser Spur, die ich jetzt gerade verfolgt habe? Also, die ist an dem Punkt, wo sie sagt, sie versteht eine unveränderliche Situation immer als Einladung darüber nachzudenken, was man selber anders denken kann.
Ja, sehr
und,
schön.
Welche weiteren Optionen es noch gibt, um den Fokus zu verschieben. Und das finde ich echt einen spannenden Ansatz. Und es ist kein Zufall, dass mir dieses Akzeptanzthema in kurzer Zeit jetzt schon wieder begegnet.
Ehrlich? Kann es am Ende was mit dir zu tun haben?
Ich frag's mich gerade. Es gibt ja keine Zufälle, ne?
Vielleicht kann ich das dann noch hinzufügen. Nochmal ein anderer Blick. Also es gab mal einen Zeitpunkt in meiner beruflichen Karriere, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste. Also wo ich als Führungskraft an einem Punkt war, das ist vielleicht 5 Jahre her oder so, ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, wie ich es machen soll, egal was ich mache. Ich habe mich einfach eingeklemmt gefühlt in der Organisationsstruktur, in den Möglichkeiten. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Organisationsentwicklerin. Und da habe ich gelernt, die Trainerin sagte immer, Ulrike, du musst diesen Adlerblick finden. Du musst immer dir die Frage stellen, was ist jetzt das Wertschöpfende für die Organisation? Nicht, was braucht die Person oder was braucht das Team? sondern was braucht die Organisation jetzt in dem Moment? Das ist ja auch ein Fokus verschieben.
Genau.
Aber im Grunde genommen noch mal viel größer aufzuspannen, also aus persönlicher Ebene, Teamebene, rauszugehen und zu sagen, was braucht jetzt zum Beispiel meine Firma CGI, ja? Was braucht CGI jetzt in dem Moment? Oder was braucht jetzt Deutschland im Moment? Das hat mir ganz oft, also direkt auch in dieser Situation, hat mir das wirklich so stark geholfen, mich aus der persönlichen Identifikation mit Frust oder ja, mit diesem, ich bin nicht mehr in der Lage zu gestalten, was für mich ganz schlimm ist, rauszukommen und dann wirklich den Blick zu weiten. Mhm. Also das war für mich eins der echten magischen Momente in meiner Führungslaufbahn, muss ich so sagen.
Mhm. Ja, der Blick auf das Dahinterliegende oder Darüberliegende, je nachdem, welche Perspektive man einnehmen will, das Dahinterliegende Ziel und die dahinterliegenden Möglichkeiten. Aber weißt du, also kein Aber, ein Und. Und was aber viele Leute, glaube ich, an dieser Stelle erleben oder warum das oft so schwierig ist, ich weiß nicht, wie du das erlebst, dieser Blick aufs große Ganze, weg von der einzelnen Person oder vom einzelnen Team, wird von vielen Führungsleuten gesehen oder von vielen Führungsleuten empfunden als ein, ich bin jetzt nicht mehr an den Menschen interessiert.
Ah, echt?
Sondern ich will nicht sagen im Stich lassen von den Leuten, aber viele, vielleicht liegt es auch daran, dass ich viel in dieser Kirchen- und Wohlfahrtsbubble unterwegs bin, da ich viel mit TheologInnen, SozialpädagogInnen zu tun habe, die sehr, sehr und auch zu Recht den Menschen in den Mittelpunkt stellen und die dann sagen, oh, wenn ich da aber den Fokus wegnehme und den aufs große Ganze schiebe, dann fühlen die sich alleingelassen und das möchte ich um keinen Preis.
Ja, kann man so sehen. Aber wenn man Organisation als Organismus betrachtet und du bist ein Teil dieses Organismus, aha, wenn du Familie hast, bist du ein Teil deiner Familie. Und wenn du ein Teil, ne, also wenn du dich als Teil empfindest, dann bist du ja immer ein Stück. Also du bringst ein Stück Mensch in ein großes Stück Mensch, wenn du so willst, rein.
Teil des Systems.
Ja. Und wenn du das so betrachtest, dann stimmt es so nicht.
Ja. Ich überlege gerade, welche Metapher da hilft. Der Körper als Gesamtorganismus. Und wenn, weiß nicht, ein Teil wehtut, kann ich aber trotzdem mal den Blick aufs Ganze werfen, um mich zu fragen, was hat das systemisch für eine Bedeutung?
Ja, oder in der Natur sehen wir das ganz oft, ne? Dass also ein Ökosystem in der Natur mit Regen von oben, Wasser, Kreislauf, ähnliches, wenn da irgendwas gestört ist, dann erfindet die Natur sich ja dann auch oft selbst. Also eigentlich ist es immer so ein Lifecycle, also so ein Zyklus. Und so ist es bei der Organisation, glaube ich, auch.
Das ist ganz schön tief drin. Ja. Ich versuche mal auf ein Thema zu kommen. Ich muss mal wieder ein bisschen profaner machen. Reden wir über Männer.
Leg los. Ah, das ist gut. Super Thema.
Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist in einer sehr männlich dominierten Unternehmenswelt unterwegs. Ich glaube, in unserem Vorgespräch, wenn ich mich recht erinnere, sagtest du, 75% der Menschen in deinem Unternehmen sind männlich. Was heißt denn das für dich als weibliche Führungskraft? Wie ist es denn, eine Bude, eine ganze Truppe von Männern zu führen?
Für mich ist es einfach, weil ich aus der männlichen Erziehungswelt komme, wie schon vorhin beschrieben. Ja, wenn man so will, ist das mein Home-Turf. Das ist, da kenne ich mich aus. Ich bin natürlich kein Mann und ich bin jetzt auch nicht, also ich würde jetzt auch sagen, dass ich jetzt nicht immer die gleichen Interessen habe wie Männer. Also das stimmt natürlich auch nicht, aber die Art, wie man miteinander spricht, ist mir bekannt und da fühle ich mich wohl. Ich sage immer, ich bin die Falsche, mit der man darüber redet.
Okay.
Ich glaube, mein persönliches hat aber nichts mit dem Unternehmen zu tun. Mein persönliches Thema ist eher, wie fühlt sich das dann an, eine weibliche Führungskraft zu sein? Also für mich persönlich, für meine persönliche Entwicklung. Mhm. Ja, wie gesagt, hat nichts mit meiner Firma zu tun. Ist es eher das ein Thema? Weil wenn ich an die früheren Zeiten erinnere, wo ich schon mit Ende 20 Geschäftsführerin von einer Werbeagentur war und dann in Bankgespräche musste und so weiter, wie habe ich mich denn da verhalten? Ja, da habe ich mich hart und streng und laut und ne, damit ich habe mich größer gemacht. Ich wollte genauso wahrgenommen werden wie alle anderen. Ganz normal, glaube ich, wie man das als junger, unreifer Mensch macht. Und das hat sich natürlich deutlich verändert mit Erfahrung. Und was ich jetzt heute halt sehe, ist, dass dieses Miteinander, also dieses, ich nenne das jetzt extra mal, das liebevolle Miteinander, Also dieses auf Herzensebene verbunden sein. Jetzt kann man sagen, oh Gott, jetzt geht's in die Spiri-Ecke. Aber das meine ich wirklich ernst. Ja, ich mag meine Leute. Meine Leute liegen mir am Herzen. Das ist wirklich, also die Metapher stimmt da. Das ist nicht nur eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Ich denke über die nach und es ist mir wichtig, dass es denen gut geht. Und diese Komponente, dieses, ich möchte, dass es meinen Leuten gut geht, das ist immer wichtiger und wichtiger geworden. Und ich glaube, da kommt eine weibliche Qualität rein. Die habe ich als junge weibliche Führungskraft, habe ich die nicht ausgelebt. Ich wusste gar nicht, wie ich da hinkomme. Ja, ich war so beschäftigt damit, dass ich mir als stark gesehen werde. Das brauche ich heute nicht mehr. Heute weiß ich das, was ich kann und habe sehr viel Erfahrung. Und heute ist es so, dass ich wirklich auch das Herz sprechen lassen kann. Klingt irgendwie komisch so in so einem Führungspodcast, aber es ist so.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist so.
Überhaupt nicht. Gar nicht. Wirklich nicht. Ich bin so froh, dass du es tust und dass es nicht von mir kommt, weil ich immer versuche, ne? Also ganz oft ist es ja so, und deswegen mache ich diesen Podcast, dass Führungsleute immer noch der Überzeugung sind, wir müssen mal runter von der emotionalen Ebene, wir müssen wieder rauf auf die Sachebene, Gefühle haben im Job nichts zu suchen, bis hin zu der Aussage, die ich in gewissen Teilen auch unterschreibe, man muss sich nicht lieben, wenn man zusammenarbeitet, es reicht, wenn man sich respektiert, wenn man sich akzeptiert und ein gutes Miteinander findet, ein professionelles Miteinander findet. Aber ganz ehrlich, ich finde es besser, wenn es von Herzen kommt. Es fühlt sich nämlich anders an.
Absolut.
Und tatsächlich diese Herzensverbindung, damit ich es jetzt nicht beschreibe, du sagst, du magst deine Leute und sie liegen dir am Herzen. Aber kannst du konkret machen, was dieses Mögen umfasst und dieses am Herzen liegen umfasst? Also seid ihr komplett freundschaftlich verbrezelt miteinander oder wie läuft das bei euch?
Nein, sind wir nicht. Also das ist tatsächlich eine schöne Frage. Will ich selber kurz drüber nachdenken. Ich glaube, also erstmal mag ich Menschen grundsätzlich und ich finde es faszinierend, welche unterschiedlichen Arten von Menschen und Sichtweisen und Lebensphilosophien es überhaupt gibt, wie die gleiche Sache von zwei Menschen völlig unterschiedlich aufgefasst werden kann, immer wieder, jeden Tag neu. Ja? Und das allein ist schon eine hohe Faszination. Ich glaube, diese Herzensangelegenheit oder dieses, dass sie mir am Herzen liegen, ist, ich möchte einfach, dass es ihnen gut bei mir geht, dass es ihnen gut bei mir in der Abteilung geht. Und wenn es ihnen gut bei mir in der Abteilung geht, dann weiß ich auch, dass sie den Job gerne machen und dass sie ihn natürlich gut machen. Was sonst? Und wenn ich dieses Klima in der Lage bin zu schaffen, dann wird es auch besser sein als vielleicht einfach nur gut. Weil dann gibt es den Nährboden für mal eine verrückte Idee oder mal eine herbe Kritik oder mal ein, nö, da mache ich nicht mit. Ja, also alles Mögliche. Also wenn du diesen Nährboden hast, dann ist das ja alles super lebendig. Und ich glaube, das ist das, was ich gerne möchte. Nein, ich gehe mit denen nicht private feiern und nein, ich ziehe nicht mit denen um die Häuser. Also das ist für mich ganz klar, wenn ich aus dem Job raus bin, bin ich aus dem Job raus und dann habe ich mein Privatleben und dann morgens schalte ich den Rechner an und oder gehe ins Meeting und bin ich wieder da. Das ist für mich schon ganz klar getrennt. Aber das heißt nicht, dass ich die Gefühle deswegen kappe oder so. Aha. Also es ist schon so, dass ich mit einem offenen Herzen rumrenne, aber schon mit einem kühlen Verstand auch, ja. Also es ist beides eigentlich. Also ich bin schon auch in der Art, wie ich dann, ich sage jetzt mal salopp, manchmal eine Ansage mache, kann das auch schon knackig sein. Also das schließt das eine nicht aus. Ja, man kann trotzdem liebevoll verbunden sein und trotzdem aber, nee, so nicht.
Offenes Herz und kühler Verstand. Hast du darauf ein Copyright oder darf ich das verwenden?
Nee. Früher hat mal jemand über mich gesagt, die Ulrike ist nett, aber streng. Das ist ganz alt. Das ist bestimmt 15 Jahre alt. Und daran habe ich mich wieder erinnert. Ich sagte, irgendwie ist das doch irgendwie auch so geblieben. Also nicht mehr so in dieser starken Polarisierung, ja. Aber es ist doch in der Art, also in der Sache klar, in der Sache einen hohen Qualitätsanspruch, eine hohe Zuverlässigkeit, so. Aber in der Verbindung mit dem Herzen, ja, so. Ach, das finde ich jetzt selber schuld.
Ja, ja, das ist wirklich. Es ist echt super. Du, und ich würde gern noch, weil du gerade sagtest, wenn ich von dieser Herzensverbundenheit rede, klingt es jetzt zu spirituell. Also ich versuche es auch nochmal mit meinen Worten zu erklären. Diese Herzensverbindung, also es geht gar nicht so sehr darum, wie du es auch beschrieben hast, dass man permanent als Kumpel um die Häuser zieht und permanent miteinander unterwegs ist, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir uns gegenseitig als Menschen sehen und diesem Menschsein auch Raum geben und dass es lebendig sein darf. Und daher kommt dann auch oft so eine Herzensverbindung. Und dann muss ich auch gar nicht ständig mein Innerstes nach außen kehren und mit jemandem ganz eng sein und ganz viel Zeit verbringen, sondern es geht darum, wirklich die andere Person als Mensch wahrzunehmen und sein zu lassen und einzuordnen in das System, weil wir es davon auch gerade hatten, in dem wir stehen. Und da kann tatsächlich so eine Herzensverbindung entstehen. Es würde mich jetzt echt interessieren, wie dein Team das erlebt. Kriegst du von denen Rückmeldungen dazu? Also außer, sie ist nett, aber streng.
Nein, das war vor 15 Jahren. Ja. Nee, ich glaube, das sieht mein Team auch so. Mhm. Ja, würde ich sagen. Da bekomme ich schon sehr viel positives Feedback dazu.
Gott sei Dank. Also gut, ja, auch das muss man sich ja trauen. Und wenn dein Team dir Feedback gibt, spricht es ja auch für die Qualität eurer Verbindung. Ulrike, ich würde gern noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Du hast eine Vita, wenn ich da drauf schaue, dann würde ich sagen, du hast komplett durchgepowert. Aus meiner Perspektive sieht es so aus. Unterschiedliche Führungspositionen, unterschiedliche Ausbildungen sind auch schon angeklungen. Studiert, Familie, 6 Söhne, hast du gerade gesagt. Also Patchwork, das ist ja auch nochmal Familie im Quadrat irgendwie. So, nochmal mehr. Welche Rolle spielt, wenn man so dieses ganze Powern im Kopf hat, welche Rolle spielt für dich Leistung und wie hältst du die Balance, dass du gesund bleibst und bei Kräften bleibst?
Ja, Balance begleitet mich, glaube ich, mein ganzes Leben, also spätestens nach der Geburt meines ersten Sohnes, da bin ich nämlich sehr schwer krank geworden. Tatsächlich ist mir das nicht gut gelungen. Also, und ich glaube, das hat einen Grund. Ich glaube, ich bin dadurch, dass mein Geist oder mein Verstand sehr schnell ist und dann auch sehr viel denken kann, sich sehr viele Sachen vorstellen kann, sehr kreativ ist, wie ich schon beschrieben habe, habe ich den viel lauter hören können, mein ganzes Leben lang, als mein Körper. Und habe viele Zeichen, die mein Körper mir schon sehr früh gezeigt hat, einfach ignoriert. Da gab es gar kein Bewusstsein dafür. Mein Sohn ist jetzt 25, mein Ältester, und vor 25 Jahren bin ich, wie gesagt, erkrankt. Und das war so ein ganz einschneidender Punkt in meinem Leben, wo ich angefangen habe, eine zweite Brille aufzuziehen, wenn man so will. Also nicht die Leistungsbrille, nicht die Ich-will-die-Beste-sein-Brille, nicht die Kopfbrille, nenne ich jetzt mal, sondern ich musste gezwungenermaßen die Körperbrille aufziehen. Ja, und dann habe ich so an mich runtergeguckt und habe gesagt, das ist ja krass, ich spüre ja gar nichts. Also es gab einen Moment in meinem Leben, habe ich mich nicht mehr spüren können. Also gar nicht. Ja, ich war so abgespalten von meinen Körpergefühlen. Also nicht, ich rede nicht von Gefühlen, von meinen Körperempfindungen, falsche Wort. Und das musste ich mir wirklich tatsächlich Körperteil für Körperteil wieder erarbeiten durch Seminare und Ruhe und Auszeit und alles Mögliche. Also das war so ein richtiger Bang. Ja. Und dann habe ich gemerkt, und diese Reise, die gehe ich seit 25 Jahren, immer wieder noch mehr zu gucken, was brauche ich, was ist wichtig für mich, wie kann ich mich in Balance bringen. Ich habe gemerkt, dass ich heute, kann ich sagen, einen 50-50-Anteil brauche. Ich brauche 50% Geld verdienen, Struktur, Prozesse, Führung, eine verantwortungsvolle Rolle. Und ich brauche aber auch 50%. Es muss nicht in Zeit sein. Es muss in Wert sein. Brauche ich alles, was eben nicht zielorientiert ist. Also zum Beispiel im Garten Pflänzchen von A nach B pflanzen und gucken, wie es dir da gefällt. Und dann stundenlang davor stehen und gucken, gefällt es dir da jetzt oder nicht, ja? Oder tanzen. Ich tanze halt für mein Leben gern. Völlig wild, barfuß durch die Gegend zu tanzen, ohne Sinn, ohne Verstand. Genau deswegen. Das passt jetzt super. Bis zur völligen Erschöpfung. Ja, oder eben liebevolle Gespräche oder Bewusstseinsentwicklung. Also Familien gehört natürlich auch dazu. Und ich habe gemerkt, wenn ich diese 50% dieses Liebevollens, dieses, sage ich mal, einfach fließen lassen, sein dürfen, wenn ich das nicht mache, werde ich krank. Und das weiß ich heute. Und ich achte sehr darauf, dass ich das halte. Ja, dass ich, wenn ich merke, ja, da wird es jetzt vielleicht mal wieder ein bisschen enger. Gibt ja auch im Job immer wieder Zeiten, die werden einfach, die sind aber knackig. Ja, dann muss ich sagen, okay, bis zu dem Termin, aber dann muss ich raus. Sowas habe ich mir jetzt heute gesetzt, ja. Oder ich meine, ich gehe zweimal die Woche tanzen. Ja, das ist ja auch schon ein Ding, was ich eingestreut habe. Und habe eine sehr liebevolle Verbindung zu meiner gesamten Familie, die ich auch sehr pflege, was mich sehr bereichert. Ja, das ist meine Balance. Aber es war ein harter Weg, kann ich dir sagen. Also, und nicht, dass es mir nur einmal passiert ist, mir ist dann auch gleich zweimal passiert. Also ich bin zweimal in ein Burnout gekommen. Und beim zweiten Mal, das ist vor vielleicht 10 Jahren oder so passiert, habe ich es gemerkt und habe ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich muss raus und zwar sofort. Machst du das mit? Und dann hat er gesagt, geh. Und dann bin ich nach vier Wochen wieder gekommen. Also auch das geht, ja. Aber da war es kurz vor knapp, ja. Das heißt, nicht einmal gelernt, immer gelernt. Es ist eigentlich für mich ein ständiges immer wieder gucken, passt du gut auf dich auf, ja. Mhm. Ja, ich glaube, das ist so eine Lebensübung von mir.
Mhm. Ich bin deshalb still, weil es zum einen anknüpft an eigene Erfahrungen, zum anderen, weil ich mich gerade frage, also erstens, wie mutig, dass du es deinem Chef dann auch sagen kannst, dass ich muss jetzt raus. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das für viele Leute ja genau der Hemmschuh ist, sich jemand anderem anzuvertrauen und zu sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich raus muss, wenn ich gesund weiterleben möchte und irgendwie wieder zu mir finden will. Aber die andere Frage, die ich mir auch stelle, ist mit dieser Erfahrung, die du gemacht hast, was heißt denn das für dein Führungshandeln heute? Also begegnest du dadurch den Menschen, mit denen du arbeitest, anders?
Auf jeden Fall begegne ich denen anders. Wenn man in einem so, sag ich mal, großen Konzern arbeitet wie ich, mit vielen KPIs und vielen Deadlines und natürlich sehr stark kostengetrieben, ist es nicht so, dass man sehr viel Zeit bekommt, Dinge zu machen. Mhm. Ja, das heißt, also wir sind eigentlich das ganze Unternehmen, aber ich glaube, das gilt für die gesamte Wirtschaft. Das hat jetzt nichts mit unserem Unternehmen zu tun. Hast du immer einen gewissen Druck. Ja, und mit diesem Druck muss man natürlich umgehen lernen. Und das Erste ist, und das habe ich auch, ich durfte auch von meinen Mitarbeitenden lernen, was das Thema angeht. Der erste Punkt ist erstmal, mach nicht, das sagt mein Chef immer so schön, mach nicht das Problem deiner Firma zu deinem eigenen Problem. Das ist, glaube ich, ganz viel Wahrheit drin. Also guck, dass du in deinem Bereich bleibst, was du auch bestimmen kannst. Und dann ist es auch so, dass bestimmte, also ich bleib bei dem Druck, dass bestimmte Dinge einfach, also vor allem in großen Organisationen, einfach nicht veränderbar sind. Punkt. Mhm. Und wenn du das nicht schaffst zu akzeptieren, dann ist das nicht der richtige Ort. Das kann ich heute so sagen. Und ich habe ganz tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verloren, weil die das nicht konnten. Die haben das nicht akzeptieren können, dass bestimmte Rahmenbedingungen eben nicht veränderbar sind. Die waren ständig im Widerstand. Und dieser Widerstand, der laugt aus. Der laugt aus und der macht krank. Also das ist etwas, was ich Menschen sage, die auch bei mir arbeiten oder die bei uns beginnen, ja, einfach so als generelle Guideline. Du musst bestimmte Dinge einfach annehmen. Also es ist wirklich eine radikale Akzeptanz für, ist nicht veränderbar, ist so. Guck, wie du entweder andere Lösungen findest oder drumherum gehst oder woanders hinschaust. Ne? Also wir hatten ja auch schon ein paar Wege, wie man damit umgehen kann. Mhm. Ja, und der zweite Punkt, das ist eher ein schwierigerer Punkt, ist, also da, und da zähle ich sicher auch dazu, ich bin jemand, der es gerne richtig gut macht. Qualität ist für mich absolut wichtig. Es muss richtig gut sein. Und am besten ist es auch noch, wenn es irgendwie noch irgendwie richtig cool ist. Also nicht nur gut, sondern wenn es auch noch so ein, weißt du, so ein Streusel oben drüber hat und noch ein Fähnchen oben drauf und sagt, yeah! Ja, als ehemaliger Werber muss man das ja auch.
Ich habe gerade gedacht, ja, hat es was mit Design zu tun, ja. Mit Kreativität, die da überschießt.
Aber das kann man auch abstrahieren und das gibt es natürlich auch in meinem Team. Ich habe fantastische Leute in meinem Team, die es halt richtig gut machen wollen und die dann wirklich sich einfach ganz viel reingeben, damit es richtig gut wird. Das ist für mich toll, das ist für die toll, das ist für das Unternehmen toll, aber nicht immer für die Gesundheit.
Ja.
Und dann kommt der Punkt, da wege ich ganz oft ab und es ist auch ganz schwierig, den richtigen Punkt zu erwischen. Es gibt manchmal einen Punkt, wo ich sage, du lässt es jetzt. du machst es jetzt nicht weiter, weil ich halt selber schon mal in diesen ganzen Symptomatiken drin war und dann kommt bei mir Alarm und dann kommt richtiger Alarm, wo ich dann sage, nee, also ich sehe, dass sie, das ist die oder der Beste, ja, und die macht das toll und es kann keiner besser als diese Person, aber wenn ich die das jetzt weitermachen lasse, dann endet das in Desaster und die wird krank, ja. Und da gibt es schon Momente, wo ich sage, das machst du nicht mehr. Ich nehme dir das jetzt weg. Also auch mit Protest. Ja. Mhm. Ja, und es hat sich ausgezahlt. Also für die Gesundheit. Und es gelingt mir aber nicht immer.
Aber das ist ja eigentlich auch, also auch wenn das vielleicht erstmal hart ist, dieses Verbot weiterzumachen, in meiner Welt ist es Ausdruck einer liebevollen Fürsorge und des Achtens auf jemand anderen, wo man manchmal Personen auch vor sich selber schützen
möchte. Ja, ein bisschen ist es so.
Möchte. Ja, zu sagen, okay, stopp, hör auf. Und ich erteile dir nicht nur die Erlaubnis, sondern sogar die Ansage. Hättest du einen Tipp für die HörerInnen da draußen, wie man gut erkennen kann oder woran man gut erkennen kann, dass man an Grenzen kommt oder an einem Punkt, wo man sich selber vielleicht auch mal was verbieten sollte und es genug sein lassen sollte?
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Die eine Ebene ist ein sich immer wieder selbst beobachten und darüber nachdenken, ne? Also diese Selbstreflexion. Wie fühle ich mich jetzt in meinem Körper an? Bin ich angespannt? Was denke ich? Wie viel denke ich überhaupt? Wie fühlt sich das an? Also einfach immer wieder wie so ein Check-in, ne? Mhm. Morgens wie mein Farbklecks, ja, den ich jeden Morgen mache. Das ist nichts anderes wie ein Check-in. Ja, wie fühle ich mich heute? Nach dem Aufstehen. Ich weiß noch gar nicht, was der Tag bringt, aber ich habe jetzt schon ein Gefühl für den Moment. Und wenn man das immer wieder macht, alleine, am besten zu zweit oder auch zu dritt, mit ganz tollen Menschen. Also ich frage ja auch, wie geht's dir? Ich fange immer diese Frage an, bei jedem Jourfix, den ich habe. Wie geht's dir? Und dann wird sich Zeit genommen zu hören, wie geht's der Person? Mhm. Und manchmal sind es 20 Minuten von einer Stunde. Mhm. Aber es ist wichtig, damit man auch weiß, dass es nicht das Projekt ist, was hakt, sondern vielleicht die Einstellung dazu oder die Überforderung oder was auch immer, ja. Also, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und der Punkt zu sagen, ja, wann ist es denn genug und wann muss ich mir verbieten? Das Problem ist ja, dass wenn die Leute auf diesem Weg sind der Überforderung, dann kennen die den Punkt nicht. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Die wissen nicht, wann der Punkt ist, weil sie ja glauben, es geht noch irgendwie. Oder schaffe ich auch noch? Also, ich war genauso. Ah, das schaffe ich auch noch. Ah, das habe ich jetzt, wenn ich das geschafft habe, dann mache ich das auch noch fertig. Weil das wartet ja auch noch. Was mir oder was da geholfen hat, ist ein Ampelsystem einzuführen. Mhm. Also einfach sagen, wenn ich mich jetzt beurteile, ich frage immer, gib mir mal eine Note von 1 bis 10. Wo fühlst du dich gerade? Oder mit einer Kollegin hatte ich jetzt das, wir machen jetzt mal ein Ampelsystem, die eben gefährdet war. Ja, gib mir mal ein Ampelsignal. Ja, und wenn man über Wochen auf Orange ist, mit Tendenz zu Rot, also ich meine, dann ist offensichtlicher geht's gar nicht. Ja. Die vielen kleinen Nuancen, die sind super individuell. Ja, also das kann man gar nicht verallgemeinern, finde ich. Das ist schwierig.
Aber im Zuhören bei dir kam mir gerade der Gedanke, ob es nicht auch so eine Prüffrage sein kann, die man sich stellen kann. Wie sehr glaube ich eigentlich im Moment, wenn ich das geschafft habe, dann? Also wie sehr bin ich in diesem das noch und dann? Und wenn diese Antwort häufig kommt, wenn ich das noch geschafft habe, dann wird es anders oder das geht schon noch. Also je häufiger ich mich das sagen höre, könnte theoretisch bei der Ampel zumindest mal das orangene Licht angehen und könnte sagen, hey, das ist möglicherweise ein Indiz dafür, dass ich im Begriff bin, mehr zu tun, als mir auf Dauer gut tut.
Ja, absolut richtig. Und ich denke, dieses ständige Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung ist natürlich auch ein Kriterium.
Ja.
Wenn du immer das Gefühl hast, ich bin ja immer noch nicht fertig und es wartet ja immer noch was auf mich, das ist auf jeden Fall ein Kriterium dafür.
Ja.
Also entweder stimmt die Menge nicht oder die Sichtweise stimmt nicht. Da muss man einfach auf eine Forschungsreise gehen. Was ist es denn jetzt von den vielen Punkten, die mich in diese Aussage bringen lassen, ich werde ja nie fertig.
Aha.
Ja, oder es ist nie genug. Woher kommt das denn?
Ja.
Ist das ein Muster aus der Kindheit? Ist das ein tatsächliches, reales zu viel auf dem Tisch? Oder ist es nur mein Blickwinkel? Oder ist es mein Anspruch? Und wo kommt das denn jetzt her? Und ist es nur meine oder ist es der meines Chefes oder Chefin? Ja, also was ist das? Also ich glaube, es braucht eine ganz, ganz hohe Reflexionsraumfähigkeit, klingt schon wieder. Also du musst ja einfach die Zeit dafür nehmen, das anschauen zu wollen. Und das ist, glaube ich, mein Tipp.
Weil du gerade sagtest, ist es genug und wann ist auch mal fertig? Also wenn ich uns reden höre, denke ich, es ist überhaupt nicht genug und gar nicht fertig. Aber ich gucke auch ein bisschen auf die Zeit. Und ich habe, um so ganz langsam in den Landeanflug zu gehen, noch 3 Fragen für dich, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wenn du auf deine Führungszeit guckst, deine Führungsarbeit guckst, was würdest du sagen, war das angenehmste Führungsgefühl, das du erlebt hast?
Also das angenehmste Führungsgefühl ist, wenn meine Mitarbeitenden über sich hinauswachsen.
Oh.
Es gibt so einen Moment, also Situation, da sagt jemand, ich kann das nicht, Ulrike. Das kann ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Und dann sage ich, doch, das kannst du. Versuch's. Na gut. Dann macht die Person es und dann steht die Person danach, ich habe das geschafft. Und genau so, weißt du, wie ich dir jetzt in die Augen gucke, mit leuchtenden Augen, noch, also irgendwie vielleicht noch eine Röte im Gesicht vor lauter Aufregung, aber dieses Überwinden der eigenen Grenzen, das finde ich magisch. Immer wieder. Ja, so.
Schön. Was würdest du sagen, war das unangenehmste Führungsgefühl?
Das unangenehmste Führungsgefühl empfinde ich, wenn Verallgemeinerungen gemacht werden.
Aha, okay.
Also insbesondere Frauen, Männer ist so eine super Verallgemeinerung, ja, oder alle Mütter.
Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht.
Nein, genau, alle Mütter, sowas. Also das wird dem einfach nicht gerecht. Und als ich zum Beispiel in einer meiner Rollen, also ich war Mutter, hatte ein 3-jähriges Kind, war voll berufstätig, habe jeden Tag an die 11-12 Stunden gearbeitet als Geschäftsführerin, bin dann schwanger geworden. Und dann kam das Feedback von meinem damaligen Vorgesetzten, du kommst ja auch nicht wieder.
Oh.
Du bist ja dann Mutter. Dann habe ich gesagt, du weißt schon, dass ich ein Kind habe und das 3 Jahre alt ist. Ja, aber jetzt mit dem 2. Kind. Also dieses sofort in eine Schublade gesteckt werden als Mutter, das hat mich so tief getroffen. Und das ist bestimmt kein Einzelfall, sowas. Ja, das ist jetzt nur mir passiert. Ich will nicht sagen, dass das allen passiert. Ich will nur mein Persönliches. Ja, es gibt auch andersrum Verallgemeinerungen Männern gegenüber. Ja, gibt es auch. Ja, ich finde, das wird dem nicht gerecht. Also das denke ich immer wieder, nee, so ist es nicht. Nicht alle Männer sind so und alle Frauen oder alle Mütter oder alle Väter sind so. Ist doch Quatsch.
Mhm.
Ja, also da kriege ich immer Ärger, merke ich schon, wenn ich erzähle.
Ja, deine Stimme verändert sich auch gerade. Eilen wir zur nächsten Frage, zur dritten.
Gut, dass du überleitest.
Was war dein wertvollstes Führungsgefühl?
Ja, ich glaube, das wertvollste Führungsgefühl, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, war dieser magische Moment, in dem ich die Adlerschwingen ausgebreitet habe. In dem ich mich wirklich aus dieser Organisationsebene bewegt habe und mich raus aus dieser persönlichen Identifikation mit allem Leid und Frust, aus dieser Identifikation, aus diesem Team mit allem Leid und Frust auf eine höhere Ebene. Und plötzlich kam die Klarheit und auch damit eine deutliche Distanz dazu. Und das war, glaube ich, das Wertvollste, was ich so in meiner Führungslaufbahn erleben konnte und auch heute natürlich immer wieder anwende, was mir Führung leicht macht.
Wow, danke.
Gerne, ich danke.
Ulrike, Wahnsinn. Also Hammer. Er ist wirklich, was soll ich sagen? Also wir sind innerhalb kürzester Zeit echt tief abgetaucht. Unglaublich, was du mir ganz persönlich zu denken gegeben hast. Und im Sinne eines, wir haben nicht eingecheckt, im Sinne eines kleinen Checkouts frage ich dich, gibt's was mit, was du dir aus unserem Gespräch mitnimmst?
Ich fand die Frage von dir, wie bist du da hingekommen, sehr schön. Weil ich hätte natürlich meinen Vater genannt und ich hätte auch natürlich Neugier sofort genannt. Aber ich habe dann nochmal dieses dritte Element mit der Wut, dass ich das wirklich mir selber zugestehe, dass Wut mich im positiven Sinne als positive Lebenskraft zu dem hat werden lassen, zu der ich heute bin. Das fand ich total magisch. Also ich wäre ohne deine Frage, hätte ich mir das nicht so vor Augen führen können. Insofern, großes Herz. Ja. Vielen Dank dafür, für diese wunderbare Frage.
Ich danke
Frage.
Dir. Ja. Du, interessanterweise, wenn ich nämlich drauf gucke, was nehme ich mir mit? Also ich hätte genau an diesem Punkt angeknüpft und hätte gesagt, ich nehme mir mit deine Bestätigung, dass Wut eine Emotion ist, die wahnsinnig kraftvoll ist und deine Erfahrung als Bestätigung dafür, dass sie etwas in Bewegung setzt und dass sie etwas macht. Ich nehme mir mit den Check-in mit Farben. Ich finde das total super. Danke für diesen Hinweis. Und ich nehme als letztes deine Gedanken zur Herzensverbundenheit mit. Und auch wenn das Wort so ungewöhnlich klingt im Führungsalltag, glaube ich, ist es einfach eine Erfahrung, die ich allen Führungskräften wünsche und auch allen MitarbeiterInnen, dass eine Verbindung entstehen kann, weil du hast es selber gesagt, es ist eine Frage, wie lebendig es dann auch ist, wenn man zusammenarbeitet. Und das finde ich einen wahnsinnig schönen Gedanken und ein unglaublich attraktives Bild von der Arbeitswelt. Das nehme ich mit, in meinem Herzen.
Das freut mich sehr. Ja, vielen Dank auch für dieses wunderbare Zeit, die wir hier zusammen verbracht haben. Dankeschön.
Danke dir. Ich hoffe, euch da draußen hat's genauso gut gefallen wie uns und ihr konntet genauso viel mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Sternchen da, abonniert den Kanal, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und ich sage nochmal herzlichen Dank dir, Ulrike, herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.